Ja, vielen Dank für diese verständnisvolle Hinführung zur Predigt. Also ihr habt gehört, wenn jemand müde wird und Angst hat einzuschlafen, einfach mal aufstehen und sich ein bisschen bewegen, bevor jemand vom Stuhl fällt. Das ist alles schon gegeben, sogar im Neuen Testament. Im Sommer 2014 war ich das erste Mal bisher hier in der Gemeinde, damals mit meiner Frau zusammen. Und es war mein erstes Jahr als Pfarrer in Wiesloch und ich wollte einfach gern mal den Gottesdienst hier in der Gemeinde erleben. Michael Schalles hat damals gepredigt und hat mich sehr fasziniert, hat mir sehr gut gefallen, was ich da erlebt habe. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir in der Gemeindeleitung oder auf der Ebene der Pfarrer ein sehr gutes Verhältnis haben. Da ist er ganz, ganz stark mitbeteiligt. Ich bin auch froh, dass er mir für heute so ganz freie Fahrt gegeben hat. Er hat gesagt, ich könnte gern doppelt so lang predigen wie er. Ich weiß nicht, ob das in euren Ohren eher wie eine Verheißung oder wie eine Drohung klingt. Wir werden sehen, im Plan stehen, glaube ich, 25 Minuten. Ja, der Predigttext ist vorgegeben von dem Organisationsteam der Allianz Gebetswoche. Und er stammt aus dem Kolosserbrief im ersten Kapitel. So, und jetzt muss ich das Ding hier doch ein bisschen, okay, so. Im ersten Kapitel im Kolosserbrief heißt es, ich habe das ein bisschen so versucht rauszunehmen, weil es sprachlich eigentlich so ein ganz, ganz langer Satz ist, der da, wo alles miteinander zusammenhängt. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Sprachlich und inhaltlich eine Herausforderung. Wir haben leider keine Folie da, das hat nicht geklappt, deswegen lese ich den Text noch einmal vor. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Komm, Schöpfer, Heiliger Geist, und segne Reden und Hören. Amen. Ein Geheimnis. Was unterscheidet ein Geheimnis von einem Rätsel? Ein Rätsel ist etwas, das bewegt sich nur auf einer bestimmten Ebene. Meistens geht es da um einen logischen Kniff, um irgendeinen Zugang, den ich herausfinden muss. Und wenn ich das gelöst habe, wenn ich eben das Rätsel gelöst habe, dann auf einmal entfaltet es sich im Handumdrehen und alles liegt offen und sonnenklar vor mir. Da bleibt dann nichts Verborgenes mehr. Das ist dann alles am Tageslicht. Das Rätsel ist gelöst. Ein Geheimnis ist etwas anderes. Ein Geheimnis betrifft oft verschiedene Ebenen und hat etwas mit der tiefen Dimension meines Lebens zu tun. Das löse ich nicht von jetzt auf nachher. Es braucht Zeit, sich einem Geheimnis zu nähern, bis es sich entfaltet, bis ich mehr und mehr dahinter komme, was mit diesem Geheimnis gemeint ist. Und viele Geheimnisse bleiben auch dann ein Geheimnis, wenn sie schon offenbart sind, wenn sie schon offen liegen. Also zum Beispiel kann ich noch so viel über das Universum wissen. Aber wenn ich dann im Sommer in den Bergen in einer sternenklaren Nacht unter dem Himmel stehe, so wie so ein 3D-Himmel, wo ich hineingreifen kann, dann ist das alles wieder weg und alles bleibt und ist nach wie vor ein großes Geheimnis. Während ein Astrophysiker interessanterweise zu einem anderen Schluss kommt, Stephen Hawking, auf die Frage, was er das faszinierendste Geheimnis findet, sagt: Obwohl ich einen Doktor in Physik habe, erinnert mich meine Assistentin immer wieder daran, dass Frauen ein Geheimnis bleiben. Es haben gerade auch Frauen gelacht, nicht nur Männer. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, also den Christen, das ist er damit gemeint. Man muss nicht lange überlegen, was der Apostel mit diesem Geheimnis meint. Er meint natürlich Christus, der jetzt offenbart ist. An dieser Stelle habe ich gedacht, ja, schön und gut, aber wie würde ich das jetzt meinen Schülern in der 10. Klasse im Religionsunterricht erklären? Christus, das Geheimnis, das offenbart ist. Was war daran geheim und was ist jetzt offenbar? Was ist damit gemeint, dass Christus das Geheimnis ist, das jetzt offenbar ist? Worin besteht dieses Geheimnis? Wie würden Sie das jemandem erklären, der noch nicht so viel vom Glauben weiß? Bitte überlegen Sie es doch einfach mal und tauschen Sie sich mit Ihrem Nachbarn seitlich oder nach vorne oder hinten aus. Was bedeutet das? Christus, dieses Geheimnis, das jetzt offenbart ist. Worin liegt dieses Geheimnis und was ist daran jetzt offenbart? Wie sage ich das jemandem? Bitte. Ich muss ja die 25 Minuten füllen. Ja, mal so weit. Es gibt nachher noch eine Fortsetzung und ich bin sehr beruhigt, wenn ich sehe, dass es nicht anders ist als bei uns in der Gemeinde. Manche murmeln sehr gerne, andere weniger. Das ist sehr beruhigend. Der Kolosserbrief lässt uns an der Stelle nicht so ganz im Dunkeln tappen, denn da heißt es, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses, das ist Christus in euch. Das ist das Geheimnis. Christus in euch oder Christus unter euch. Das ist vom griechischen Text her nicht ganz klar. Beides ist möglich. Christus in euch oder Christus unter euch. Christus in euch klingt für meine Ohren eher so ein bisschen mystisch. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Linie des Kolosserbriefs ist. Ich glaube eher, es ist so gemeint, dass hier gesagt wird, Christus unter euch Heiligen in eurer Gemeinde. Die Frage ist, ob wir damit jetzt schon wirklich einen Schritt weiter sind, wenn das Geheimnis so bestimmt wird, dass Christus unter euch ist. Ja, würde jemand sagen, der neu in diese Gemeinde hineinkommt und zuvor Heide war, das ist wirklich ein Geheimnis. Denn von diesem Christus, von dem sehe ich nichts. Der lässt sich nie blicken, der kommt nie vorbei, wie die Leute, die die Gemeinde gegründet haben. Der hat noch nicht mal eine Schrift hinterlassen, die ich lesen könnte. Wo ist der eigentlich zu finden, dieser Christus? Und was jetzt vielleicht etwas merkwürdig klingt, wenn wir an Menschen denken, die heute mit dem Glauben beginnen, ja, ist das nicht auch ihre Frage dann? Wo kann ich diesem Christus überhaupt begegnen? Was heißt das, Christus unter euch, unter uns? Dann sagen wir vielleicht, ja, man braucht eben Glauben dazu. Mit dem nötigen Glauben, dann sieht man Christus unter uns. Klar, das stimmt. Mit Glauben geht das besser, da sehe ich ihn viel schneller. Aber jemand, der mit dem Glauben erst beginnt, der bringt vielleicht nichts mit als sein Interesse, seine Neugier an diesem Jesus Christus. Was sage ich dem dann? Wie erkläre ich dem dann, dass Christus unter uns ist? Ich stelle mir einfach vor, er ist so unter uns, wie er damals unter seinen Jüngern war. Er begegnet uns heute genauso, wie er damals seinen Jüngern und den Menschen seiner Zeit begegnet ist. Dann kann ich mir am besten eine Vorstellung davon machen, was es heißt, dass Christus unter uns ist. Erstens, Jesus ist unter uns als der Schlafende. Jetzt fragen Sie sich manchmal, warum fängt er jetzt damit an? Jesus begegnet uns als der Schlafende, weil wir das am wenigsten erwarten und weil wir damit in der Regel am meisten Probleme haben, dass Jesus schläft. Die Jünger damals im Sturm auf dem See hatten jedenfalls ein großes Problem damit, dass in dem Moment, als ihre Not am drängendsten war, dass Jesus da nicht greifbar war. Dass er nicht an ihrer Seite stand, sondern auf dem Kissen im Heck des Bootes den Schlaf der Seligen schlief und sie allein ließ. Und diese Erfahrung, mich dann ganz allein zu fühlen, wenn ich Jesus am dringendsten brauche, ich kann mir vorstellen, die haben sie auch schon gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht an ihn glauben würden, im Gegenteil. Wir erwarten ja viel von ihm, sehr viel. Und wir erwarten vor allem von ihm, dass er da ist. Aber dann muss ich erleben, dass er mich auf einmal in meinen Ängsten allein lässt. Dass er zulässt, dass das schwarze Loch in meiner Seele immer größer wird. Und doch ist er da. Er ist als der Schlafende unter uns. Auch dann, wenn wir eben von seiner Hilfe nichts spüren. Er ist trotzdem da. Und er lässt uns nicht untergehen. Er wird nicht zulassen, dass die Wogen über uns zusammenschlagen. Und ich muss mich dann aber auch nicht anklagen, dass mein Glaube wieder mal zu klein war. Jesus hat geschlafen. Er war da, aber er war nicht so spürbar nah, wie ich es gebraucht hätte, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich hoffe für mich selber, dass wenn ich wieder so eine Situation erlebe, wo ich frage, Gott, wo bist du eigentlich? Ich brauche dich doch jetzt so dringend, aber ich merke nichts von dir. Dass ich dann vielleicht an diese Geschichte denke und mir vorstelle, ja, ich bin jetzt in diesem Boot im Sturm und da hinten, da ist Jesus. Er ist jetzt nicht ganz so nah, wie ich es mir wünsche. Er schläft, aber er ist da. Er schläft und er wird dafür sorgen, dass wir beide durch diesen Sturm durchkommen und das alles bestehen. Zweitens. Jesus ist unter uns als der Liebende. Vor allem aber und immer wieder begegnet uns Jesus als der Liebende. Wir haben es vorhin in der Einführung schon gehört. Er baut denen eine Brücke, die am Rande stehen. Er ermöglicht denen einen neuen Anfang, die versagt haben. Und vielleicht ist das die stärkste Erfahrung, die wir mit Jesus überhaupt machen können, die mit seiner Liebe. Mit dieser Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist, die wir uns nicht verdienen können und nicht verdienen müssen, die einfach da ist. Unter uns Menschen ist Liebe ja oft kompliziert. Und manche übertragen das dann auf die Liebe zu Gott und meinen, das wäre genauso. Und sie müssten erst in Vorleistung treten, um sich diese Liebe zu verdienen. Sie müssten erst das umsetzen, was sie in der Predigt gehört haben. Sie müssten ein bestimmtes Level erreichen. Aber dann kommt Jesus und legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Warum verurteilst du dich immer noch dafür? Ich verurteile dich jedenfalls nicht. Quäl dich nicht. Geh hin im Frieden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir selber viel mehr Probleme haben, uns zu vergeben, als Gott Probleme hat, uns zu vergeben. Wissen Sie, was ich meine? Da drücken uns Dinge und gehen mit uns, obwohl uns schon dreimal jemand gesagt hat im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich kann es immer noch nicht glauben und es ist immer noch da. Und was für Gott schon längst vorbei ist, belastet mich immer noch. Ja, das ist dann unser Problem und vielleicht müssen wir dann noch ein paar Mal Jesus begegnen, der uns das zusagt, so lange, bis wir es glauben, aber das Problem liegt dann bei uns und nicht bei ihm. Drittens, Jesus ist unter uns als der Zumutende, als die Zumutung hätte ich beinahe geschrieben, der Zumutende. Er fordert seine Jünger auf, eine riesige Menschenmenge mit Nahrung zu versorgen. Zu zweit schickt er sie jeweils los, um Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Einen epileptischen Jungen sollen sie heilen, sie alleine. Und sie sollen die Botschaft von ihm bis, naja, nicht gerade nur bis Jerusalem, sondern bis an die Enden der Erde tragen. Jesus mutet uns etwas zu, auch so ist er unter uns. Er holt uns heraus aus unserer Komfortzone und gibt uns eine ganz große Perspektive. Nicht umsonst spricht der Apostel davon, dass Christus unter uns inmitten der Völker stattfindet. Also dieses Geschehen, das, was da die christliche Gemeinde betrifft, dass Christus unter ihnen ist, das hat eine Relevanz für die Völker, für die Heiden, für die gesamte Welt. Es sollen ja mehr Menschen diesen Jesus Christus kennenlernen. Er ist die Hoffnung für die ganze Welt. Die Frage ist, ob wir das immer wieder auch so spüren, diese Zumutung, die da ist. Auch da, wenn ich ehrlich bin, es ist gemütlich in der Komfortzone. Ja, es ist schön. Das Leben ist irgendwie berechenbar. Aber das, was Jesus seinen Jüngern zumutet, das ist noch einmal etwas anderes. Und auch so in dieser Zumutung ist er unter uns. Dazu gehört auch, dass er dem Leiden nicht ausweicht. Und auch so können wir ihm begegnen. Der Apostel schreibt am Anfang dieses Abschnitts davon, dass er für die Gemeinde leidet. Und er sieht sein eigenes Leiden in Parallelität zum Leiden Jesu. Er sagt sogar, ich vervollständige mit meinem Leiden das, was am Leiden Jesu noch fehlt. Jesus ist in dieser Zumutung auch als der Leidende unter uns. Aber zur Zumutung gehört genauso die Freiheit, die er uns zumutet. An 6 Tagen durfte man damals heilen, aber Jesus tut es genau an dem Tag, wo man es nicht durfte. Er hat nichts dagegen, dass seine hungrigen Jünger am Sabbat Ähren abzupfen und die Körner essen. Religiöse Gesetze sind für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gesetze. Der Kirchenvater Augustin hat es dann so ausgedrückt: Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Oder der Apostel Paulus im Galaterbrief: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch bloß nicht wieder unter das Sklavenjoch zwingen. Zur Freiheit hat er euch befreit. Auch das gehört mit dazu, die Zumutung der Freiheit. Christus in euch, in so vielen Gestalten. Ich weiß nicht, in welcher Gestalt er für Sie besonders wichtig ist. Vielleicht haben Sie ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Gestalt von Jesus oder eine bestimmte biblische Geschichte, die Ihnen besonders wichtig ist und die Sie begleitet. Vielleicht ist es gut, dass Sie dieses bestimmte Bild von Jesus haben. Vielleicht sollten auch noch andere Bilder von Jesus dazukommen, denn er begegnet uns ja in so verschiedenen Gestalten. Und je mehr Bilder von ihm wir kennenlernen, desto mehr erschließt er sich für uns. Und jetzt kommt die angedrohte zweite Murmelphase. Welches Bild von Jesus fasziniert und begleitet Sie selber am allermeisten? Welches Bild von Jesus fasziniert und begleitet Sie am allermeisten? Vielleicht verbindet sich auch eine bestimmte biblische Geschichte damit. Und wenn Sie damit schnell fertig sind, dann noch die Fragen: Mit welchem Bild von Jesus haben Sie Schwierigkeiten? Welches ist Ihnen fremd? Und zu welchem würden Sie vielleicht gern noch Zugang finden? Also welches Bild beschäftigt Sie, fasziniert Sie? Welches ist fremd? Welches würden Sie gern noch kennenlernen? Bitte. Ja, nachher ist ja vielleicht noch Zeit, das fortzusetzen und noch zu vertiefen. Mir hat lange Zeit Schwierigkeiten gemacht, das Bild, dass Jesus unter uns ist als der Bedürftige. Die meisten von uns kennen das Gleichnis vom Weltgericht. Und wo Jesus uns begegnet, in dem kranken Menschen, in dem Obdachlosen, in dem Hungrigen, in dem, der einsam ist. Da bin ich lange damit nicht richtig klargekommen. Vielleicht auch deswegen, weil er da am häufigsten an uns vorbeigeht, ohne dass wir ihn bemerken. Inzwischen ist das für mich der wunderbare Ausdruck dafür, dass Gott jeden Menschen, der über diese Erde geht, durch und durch liebt. Und dass jeder Mensch durch diese Vorstellung geadelt wird, dass Jesus uns in ihm begegnet und entgegentritt, nämlich als der Bedürftige. Und dass Jesus in diese Menschen darauf wartet, dass andere Menschen ihre Barmherzigkeit entdecken und leben. Auch so ist er unter uns, als der Bedürftige, der Mensch, der auf den Menschen angewiesen ist. Ich könnte noch viele andere Bilder von Jesus beschreiben, ausgehend von den Evangelien, von der Bibel. Ich belasse es bei diesen vieren, es gibt noch viele. Der Predigttext geht dann so weiter: Die Herrlichkeit dieses Geheimnisses, der Reichtum dieses Geheimnisses, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit oder die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, dass ein Geheimnis bleibt, dass eben noch etwas aussteht. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Hoffnung hat ja mit etwas Zukünftigem zu tun. Dass Christus unter uns ist, das ist nicht mit Händen zu greifen, so wie ich gerade dieses Pult greife. Und so viel gut wird durch ihn und heil wird durch ihn. Es bleibt noch etwas offen. Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, die neue Welt Gottes. Gestern bin ich mit meiner Predigt spazieren gegangen und da bin ich an einem Wegkreuz vorbeigekommen oder an einem Flurkreuz. Es war ganz interessant gestaltet, ein steinernes Kreuz. Oben hingen nur zwei Hände angenagelt, unten die Füße angenagelt. So eine besondere Form der Darstellung dieser Wegkreuz. Und in der Mitte das Herz Jesu am Stamm des Kreuzes. Die zwei Hände, Füße, das Herz. Mehr nicht. Normalerweise werden Wegkreuze dieser Tradition so dargestellt, dass das Herz blutet oder dass es durchbohrt ist. Aus diesem Herzen wächst ein Blatt. Man sieht nicht, dass es grün ist, es ist aber sicher grün, weil es aus Stein ist. Und es ist schon über 200 Jahre alt, es steht oberhalb von Dielheim, oberhalb der Autobahn da. Ein Blatt, ein grünes Blatt, das aus diesem Herzen herauskommt, herauswächst. Da war ich auf einmal bei dieser Hoffnung auf Herrlichkeit. Diese Hoffnung, die sich mit diesem Christus unter uns verbindet. Diese Hoffnung, dass da etwas wächst, etwas anfängt zu wachsen jetzt und dann einmal noch vollendet wird, wenn es soweit ist. Das haben die Menschen lange vor unserer Zeit auch schon gewusst. Deswegen haben sie dieses Wegekreuz da ins Feld gestellt, wo sie vorbeigekommen sind bei ihrer Arbeit, um sich daran zu erinnern. Es gibt diese Hoffnung auf Herrlichkeit. Aus dem Schweren und auch aus dem Leid, aus der Liebe Jesu für uns, wächst dieses Grün, dieses Blatt. Das ist auch das Ziel des Apostels. Im letzten Vers unseres Predigttextes schreibt er davon, dass er jeden Menschen in Christus vollkommen machen will. Ich verstehe es so, diese Vollkommenheit. Wir sollen mehr und mehr lernen, Jesus in unserem Leben zu sehen. Wir sollen mehr und mehr lernen, ihn zu sehen und dann auch so leben. Vor langer Zeit, als ich ein Jüngling war oder ein junger Vikar vielmehr, da habe ich eine alte Frau kennengelernt, zwar damals in Weinheim, und die hat mich sehr beeindruckt. Ich habe sie aber, glaube ich, nur einmal besucht. Und sie lebte in einer ganz innigen Beziehung zu ihrem Gott. Und sie sagte zu mir: Wissen Sie, wenn es dann mal wieder ein ganz schlimmer Tag war und es wirklich ganz hart war für mich, alles durchzustehen und zu ertragen. Sie hatte verschiedene Belastungen. Dann sage ich abends, ach lieber Herr, heute hast du mich aber wieder ordentlich geplagt. Das ist für mich vollkommenes Leben mit Jesus, so wie es im Kolosserbrief gemeint ist. Dieses Vertraute, das alles ausspricht, was da ist und ihm sagt und in die Hände legt und zugleich alles von ihm erwartet. Das heißt für mich, Christus unter euch bei uns zu sehen und zu leben. Wir beten mit Worten von Paul Gerhardt. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich werd umfangen. Amen.